wir argumentieren in unserem Buch eben nicht für einen Weg, entweder als Mutter zu Hause zu bleiben bei den Kindern oder eben als Mutter möglichst früh wieder in den Beruf einzusteigen. Wir möchten, dass Frauen und Mütter diese Wahl haben, dass sie wirklich ernsthaft entscheiden können, ich möchte das für mich und für meine Familie so gestalten.
Desired, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Ich bin Johanna und ich möchte heute direkt mal mit einer etwas provokanten Frage starten. Wie schaffst du es eigentlich, Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen? Das ist eine Frage, der sich wohl vor allem Frauen, die trotz Kindern nicht in Teilzeit arbeiten, häufig stellen müssen. Vätern wird diese Frage, denke ich, eher selten gestellt, denn da scheint es ganz normal zu sein, dass die Vollzeit weiterarbeiten, sobald das Kind auf der Welt ist. Und so sehr wir uns jetzt darüber ärgern können, dass hier ganz offen da auf alte Rollenklischees angespielt wird, so müssen wir uns doch eingestehen, dass diese Frage nicht von irgendwoher kommt. Denn es ist nun mal so, dass unser Gesellschaftssystem und der Arbeitsmarkt es Müttern immer noch wahnsinnig schwer machen, Familie und Karriere zu vereinbaren. Noch immer sind es hauptsächlich Mütter, die karrieretechnisch kürzer treten müssen, um sich um die Familie zu kümmern und die unbezahlte Care-Arbeit zu übernehmen. Grund dafür sind meist gesellschaftliche und politische Strukturen. Genau die ergründen Sarah Zöllner und Aura Shirin Riedel in ihrem Buch Mütter, Macht, Politik. Und mit Sarah sprechen wir heute darüber, was aktuell schief läuft und was sich ändern muss, damit Mütter ihr Familienleben und ihre Karriere wirklich frei gestalten können. Liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und ich würde mich freuen, wenn du dich uns einmal kurz vorstellen könntest, also einmal kurz sagen könntest, wer du bist, was du machst und warum du heute auch hier bist.
Ja, hallo Johanna, ich freue mich auch total bei euch im Podcast zu sein. Ja, wie du schon sagtest, ich heiße Sarah Zöllner, ich bin freie Journalistin und Autorin für Familien- und Gesellschaftsthemen und jetzt Anfang September, am 1.9. erscheint ganz aktuell mein neues Buch Mütter, Macht, Politik. Ein Aufruf, bewusst mit zwei Möglichkeiten den Titel auszusprechen, einmal als Punkte mit Mütter, Macht und Politik und einmal als Appell, ein politisches Sachbuch zur Stellung von Müttern in unserer Gesellschaft. Und ich freue mich sehr, dass wir uns unter anderem darüber auch unterhalten werden jetzt im Podcast.
Genau, das ist heute so ein bisschen unser Thema und du sprachst das Buch schon an, das hast du auch gemeinsam mit einer Co-Autorin geschrieben. Was war so das, was euch dazu bewegt hat, dieses Buch zu schreiben?
Ja, richtig. Also meine Mitautorin, Soziologin Aura Shirin Riedel, mit ihr gemeinsam habe ich das Buchprojekt gestartet vor rund 2 Jahren. Wir sind beides Mütter. Wir haben beides jeweils 2 noch relativ kleine Kinder und daneben sind wir eben Journalistinnen und wir hatten ursprünglich das Anliegen, Mütter einfach zu stärken. Und zwar eben nicht gerade wieder mit einem Ratgeber, der Müttern Tipps gibt, das kannst du tun, um den beruflichen Wiedereinstieg zu schaffen oder um deine Arbeitsbelastung im Alltag zu reduzieren, sondern uns ist ganz wichtig, dass diese Gefühle von vielleicht Überforderung, die wir vermutlich alle als Mütter im Alltag manchmal kennen, dass sie auch ganz stark bedingt dadurch sind, unter welchen Rahmenbedingungen wir einfach als Familien und auch als Mütter speziell leben. Das fängt an damit, dass die Kinderbetreuung vielleicht viel zu kurz zur Verfügung steht, sodass wir immer von zu Hause zum Beruf hetzen und dann wieder zurück, um unser Kind wieder abzuholen. Es sind aber auch tiefergehende Dinge, wie so die Frage, okay, wer verdient eigentlich in der Familie mehr und warum überhaupt? Und daraus ergeben sich dann oft eben so scheinbare Notwendigkeiten, dass eben einer und eben oft tatsächlich wir als Mütter zu Hause bleiben, die das mehr an Fürsorge für die Familie machen und dadurch dann natürlich auch ganz konkrete Konsequenzen haben. Also, dass wir weniger verdienen, dass wir auch weniger beteiligt sind an Entscheidungen, zum Beispiel im Beruf, auch in der Gesellschaft, dass wir weniger präsent sind. Und genau auf das weisen wir mit unserem Buch hin. Und das Besondere ist, wir haben in 10 exklusiven Interviews Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen, die zum Teil seit Jahren zu Müttern forschen, in Unternehmen sich für Mütter engagieren, in Verbänden politisch für Mütter aktiv werden und die uns einfach ganz klar sagen konnten, das läuft schief, aber auch hier sind echte Lösungsansätze. Und das kombiniert mit einer guten Analyse der Situation von Müttern aktuell und ganz konkreten Handlungsimpulsen, auch am Ende jedes Kapitels, macht unser Buch, denke ich, schon zu einer total spannenden Lektüre, auch gerade für Mütter, die vielleicht sonst gar keine Zeit haben, sich quasi politisch in Anführungsstrichen aktiv zu werden und sich zu engagieren, die aber irgendwie trotzdem was verändern möchten und eben aktiv werden möchten.
Das finde ich auf jeden Fall super spannend und du sprachst ja gerade auch schon das Thema Fürsorgearbeit an und das ist ja etwas, was in Deutschland wirklich hauptsächlich eigentlich noch von Frauen ausgeübt wird. Da ist ja eigentlich immer noch das typische Modell, die Frau nimmt die Elternzeit und der Mann geht weiter Vollzeit arbeiten oder nimmt dann vielleicht sich 2 Monate Elternzeit, aber die Hauptcare-Arbeit bleibt dann an der Frau hängen. Woran glaubst du, liegt das, dass das immer noch das vorherrschende Modell bei uns ist?
Ja, ich glaube, also ich finde das richtig spannend und deswegen haben wir uns auch bewusst die Mütter in den Fokus unseres Buches genommen und jetzt nicht Frauen allgemein, weil wir haben festgestellt, dass oft Paare wirklich mit recht modernen Vorstellungen, wie sie sich auch ihren Alltag aufteilen, in dieses Abenteuer Elternschaft gehen und dann ab dem Moment, wo das Kind da ist, ergeben sich dann so scheinbare Notwendigkeiten. Also dass eben gerade die Situation ist, einer der Partner und das ist eben dann oft aufgrund des Gender Pay Gaps, also dieses Gehaltsunterschiedes zwischen dem Gehalt von Männern und Frauen, dann eben oft der Vater verdient einfach vielleicht 1.000 Euro mehr im Monat und dementsprechend stellt sich dann die Frage, okay, wer bleibt denn länger beim Kind zu Hause nach der Geburt? Ja, das ist dann eben die Mutter mit den Konsequenzen, dass sie natürlich durch diese Erfahrung auch viel stärker in dieses Thema Care-Arbeit reinkommt, dass sie dann am Ende dieses Jahres, dieses typischen Jahres Elternzeit oder dieser 1,5 Jahre viel besser vernetzt ist, viel mehr drin ist in diesem ganzen Kontext, der eben mit dem Sorgen für die Familie zusammenhängt. Und dann ist der Schritt plötzlich relativ klein, dass eben weiterhin die Frau und Mutter zu Hause bleibt den überwiegenden Teil der Zeit und eben in Teilzeit arbeitet. Und viele Frauen wünschen sich das ja auch. Allerdings wünschen es sich auch viele Väter. Das ist ja der Witz. Also oft ist es so, dass Väter gerade dann in dieser Situation, so nach einem Jahr Elternzeit, von ihren Arbeitgebern signalisiert kriegen, ja schön und gut, dass du dein Kind auch liebst, aber du wirst hier vor Ort gebraucht. Also du kriegst keine Anstellung in Teilzeit zu guten Konditionen, irgendwelche interessanten Projekte, die musst du quasi, wenn du sie weitermachen willst, machst du in Vollzeit. Und da kommen eben Mütter wie Väter oft in dieses Dilemma, dass sie nach 2, 3 Jahren feststellen, wow, wir sind hier in einer totalen Schieflage gelandet. Plötzlich ist die Frau für alles und die Mutter für alles zuständig, was mit den Kindern zu tun hat. Und ich als Vater helfe mit quasi. Und das ist natürlich auch ganz praktisch für Paare oft eine ziemliche Belastung, weil da einfach diese Lebenswelten und der Alltag auseinanderdriften und das zu Unverständnis zu Konflikten führt. Und da sind eben Paare nicht nur auf einer persönlichen Ebene schuld, in Anführungsstrichen, dran, sondern es sind wirklich Rahmenbedingungen, die dazu führen.
Absolut, du sprachst das jetzt ja schon mit dem Gender Pay Gap an und ich glaube, es ist ja tatsächlich auch so, dass der, wenn man sich das mal anguckt mit der Altersverteilung oder so, dass es eigentlich in jungen Jahren, also wenn man noch keine Kinder hat, dann oft so ist, dass der gar nicht, der ist auch schon da, aber er ist noch nicht so hoch, wie er dann später wird, weil dadurch, dass Frauen dann, wie du schon sagst, später auch in Teilzeit öfter arbeiten, verpassen sie dann natürlich oft auch Aufstiegschancen, weil es da auch eben, was du ja bei den Männern gerade auch schon angesprochen hast, in Teilzeit dann oft so, die Leute, die in Teilzeit arbeiten, werden vielleicht so ein bisschen vergessen und da wird gesagt, ja, nee, die kriegt jetzt die Beförderung nicht, das kriegt dann lieber jemand, der in Vollzeit arbeitet und dadurch ergibt sich dann ja so ein bisschen so ein Teufelskreis auch, dass dieser Gender Pay Gap dann eben auch immer noch größer wird.
Ganz genau und wir argumentieren in unserem Buch nämlich genau so, dass sich eben gerade nicht unbedingt die Familie an das Arbeitsleben anpassen muss, sondern dass sich auf der Seite der Arbeitgeber eben auch was ändern muss und auch der politischen Rahmenbedingungen, die für Arbeit gelten. Ganz konkret ist das zum Beispiel, wir gehen immer noch von einer Vollzeitstelle, das sind 40 Stunden, aber 40 Stunden sind schon für nicht Familien teilweise ganz schön schwer zu erfüllen. Also da bleibt nicht mehr wahnsinnig viel sonstige Zeit für das Leben außerhalb der Arbeit. Wenn du jetzt aber als Mutter oder Vater nochmal jede Woche 30 bis 40 Stunden Fürsorge für deine Kinder übernimmst, dann ist eigentlich eine 40-Stunden-Woche im Beruf, in der Erwerbstätigkeit kaum möglich. Und wir argumentieren eben, dass es nicht der Job ist von Müttern, irgendwie ihre Kinder wegzuorganisieren. Denn gerade mit kleinen Kindern hat man die ja auch eigentlich, oder viele Frauen sagen ja, ich möchte da gar nicht Vollzeit einsteigen, aber ich möchte sehr wohl auch im Beruf weiter gestalten und wirklich Aufgaben übernehmen, die über irgendwie das Adressen sortieren oder so oder irgendwelche Hilfstätigkeiten rausgehen. Und dann ist eben die Frage, ja, wie lässt sich denn diese Arbeitswelt strukturieren? Sind das Möglichkeiten, flexibel und ortsunabhängig zu arbeiten? In der Pandemie hat sich gezeigt, das ist sehr wohl möglich. Und viele Unternehmen probieren das ja jetzt auch zum Glück inzwischen. Aber ich denke auch auf politischer Ebene, was nimmt man eigentlich als Norm und schafft man Raum für eben Leben außerhalb der Erwerbstätigkeit? Und da gibt es von vielen Verbänden und Initiativen Vorstöße, die einfach sagen, warum halten wir zum Beispiel an diesen 40 Stunden Arbeitszeit pro Woche fest? Warum sagen wir nicht, es sind einfach 30 Stunden und diese 10 Stunden extra, und das ist ja eigentlich noch knapp bemessen, die verwenden wir entweder für die Fürsorge für Kinder, für die Fürsorge für zum Beispiel Angehörige, die wir pflegen müssen, oder eben, wenn wir nichts davon haben, quasi, verwenden wir sie vielleicht für soziales Engagement oder für einfach die Fürsorge der Gemeinschaft. Und das ist uns einfach total wichtig, dass Rahmenbedingungen, die sich für Mütter verbessern, ganz häufig eben allen Menschen in unserer Gesellschaft zugutekommen würden. Also dass das eben gerade nicht ein Thema ist, das irgendwie nur Mütter betrifft, sondern wie wir Fürsorge für andere bewerten in unserer Gesellschaft und wie wir ihr auch Raum schaffen und Zeit dafür, das ist essentiell wichtig, wie das gesamte Klima in unserer Gesellschaft ist und wie das, jeder Mensch wird irgendwann auf Fürsorge angewiesen sein, wenn er alt ist zum Beispiel. Und insofern ist eben unser Buch kein Mütterbuch in dem engen Sinne, sondern wirklich ein politisches Buch, das gesellschaftliche Fragen aufwirft.
Das mit der Arbeitszeit finde ich auch total spannend, dieser Gedanke, weil es gibt jetzt ja auch viele Gedanken schon um zum Beispiel die 4-Tage-Woche. Da wäre es natürlich aber auch ein anderer Ansatz zu sagen, wir arbeiten einfach an einem Tag, nicht mehr 8 Stunden, sondern halt dann dementsprechend weniger. Das ist ja auf jeden Fall ein Thema, was schon viel diskutiert wird, weil dieses 5 Tage die Woche oder 40 Stunden aufgeteilt auf 5 Tage die Woche, das kommt ja auch noch aus einer Zeit, in der es die Regel war, dass der Mann der Alleinverdiener ist und die Frau sich Vollzeit um den Haushalt kümmert. Und das ist ja heute in den meisten Fällen nicht mehr so und das kann sich ja heute auch wahrscheinlich niemand mehr leisten. Also ich glaube, diese Vorstellung, dass eine Frau dann ganz zu Hause bleibt, das ist vielleicht für die Frau individuell auch nicht so schön, weil sie sich natürlich auch selbst verwirklichen will, aber es ist ja auch was finanziell wahrscheinlich die meisten Familien gar nicht so unbedingt stemmen können.
Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz einhaken, Johanna. Du sagst jetzt, es ist zum Beispiel, dass ein Tag frei ist quasi in der Woche, frei auch nochmal in Anführungszeichen. Und ich finde das ganz spannend, weil bei solchen politischen Entscheidungen bleibt eben oft der Blick von Menschen mit Fürsorgeverantwortung wirklich unberücksichtigt. Und da kann ich jetzt zum Beispiel aus auch einfach persönlicher Erfahrung sagen, für mich als Mutter wäre es viel hilfreicher, wenn ich jetzt eine Vollzeitstelle habe, ich könnte 5 Tage pro Woche, aber dann immer regelmäßig früher aufhören und ohne Gehaltseinbuße. Also zum Beispiel nur 6 Stunden arbeiten pro Woche statt 8, weil dann kann ich es vielleicht kann ich es einfach besser verbinden, mein Kind vom Kindergarten rechtzeitig abzuholen. Ich kann vielleicht abends oder am späten Nachmittag noch Behördengänge erledigen und habe einfach dafür Zeit. Und das ist eben etwas, was noch tiefer geht als jetzt diese Alltagsorganisation. Dadurch, dass Mütter oft in Hochschulen, in Unternehmen und eben auch in der Politik total wenig vertreten sind, wird ihre Perspektive auch schlicht nicht gesehen. Also und das führt eben dann dazu, dass da manchmal so eine gewisse Blindheit ist. In der Stadtplanung zum Beispiel, wir haben mit einer Stadtplanungsexpertin gesprochen, super spannendes Interview. Und die hat gesagt, es sind oft ganz kleine Schrauben, sowas wie öffentliche Toiletten. Gibt's die? Wo sind die? Sind die irgendwo 3 Treppen hoch, sodass man mit dem Kinderwagen nicht hinkommt? Dass aber auch kein Rollstuhlfahrer zum Beispiel da hinkommt? Und das sind eben die Fragen, da werden bei so Planungsprozessen, auch wo die Gelder hin verteilt werden, eben oft Menschen nicht mit einbezogen, die für andere Menschen sorgen. Und das ist das, was wir eben auch sagen. Das muss sich ändern, weil unsere Gesellschaft profitiert davon, wenn diese Menschen mitgehört werden.
Das stimmt absolut. Das war auch das, was ich eigentlich gerade so ein bisschen sagen wollte. Man hat dann, man diskutiert über diese 4-Tage-Woche, die ja aber auch dann für Mütter jetzt zum Beispiel, die ihre Kinder vom Kindergarten abholen oder von der Schule abholen wollen, gar nicht so sinnvoll wäre, weil eben da das, was du sagst, dann wäre es einfach sinnvoller, die 5 Tage dann vielleicht beizubehalten, aber kürzere Arbeitszeiten zu haben. Aber das ist ja, wie du sagst dann, dass dieser Blick da vielleicht gar nicht so richtig vertreten ist. Nee, das finde ich auf jeden Fall auch nochmal einen ganz spannenden Input dann. Ja, genau. Und was du ja auch gesagt hast, dass Frauen ja oft auch die Zeit eben bewusst mit ihren Kindern verbringen wollen. Und aber glaubst du, dass es da vielleicht auch so ein bisschen dieser, also ich glaube, ich auch Frauen und Väter oder Mütter und Väter wollen wahrscheinlich auch die Kinder die Zeit bewusst mit ihren Kindern verbringen. Glaubst du, dass es aber da auch immer noch so ein bisschen diese gesellschaftlichen Normen sind, die dafür sorgen dann, dass man sagt, okay, die Frau muss eigentlich die Zeit mit den Kindern verbringen? Das ist so ihre mütterliche Pflicht.
Mhm. Absolut. Also ich, nicht umsonst haben wir unser Buch auch in diese Kapitel aufgeteilt. Und ein Kapitel ist, sind Normen und Werte. Und ich glaube, ein Wandel in den Strukturen quasi, in den eben Rahmenbedingungen, die ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, der hängt ganz eng ja mit dem Wandel in unseren Wertvorstellungen, in unseren gemeinschaftlichen auch Wertvorstellungen als Gesellschaft damit zusammen. Und ja klar sind viele Familien und eben auch viele Väter dann wieder damit konfrontiert, dass eben von außen die Erwartung kommt, ja du hast deinen Job, du bist der Verdiener. Nicht umsonst gehen 90% der Väter nach der Geburt ihres Kindes wieder in Vollzeit arbeiten. Das muss man sich wirklich mal geben. Also das ist die absolute Norm. Und das ist auch ein großer Druck, der auf Vätern lastet. Und natürlich eben dann umgekehrt auf Frauen, die diese ganzen Zuschreibungen, Rabenmutter, Karrierefrau und so weiter, das ist oft so abwertend gemeint. Und das behindert eben diese freie Wahlmöglichkeit von Müttern auch. Und das ist uns total wichtig. Wir argumentieren in unserem Buch eben nicht für einen Weg, entweder als Mutter zu Hause zu bleiben bei den Kindern oder eben als Mutter möglichst früh wieder in den Beruf einzusteigen. Wir möchten, dass Frauen und Mütter diese Wahl haben, dass sie wirklich ernsthaft entscheiden können, ich möchte das für mich und für meine Familie so gestalten. Manche Frauen begleiten ihre Kinder ja alleine, alleinerziehend ins Leben. Die brauchen das doppelt. Also nicht umsonst ist in einem unserer Kapitel, ist das speziell auch Alleinerziehenden gewidmet. Denn da ist doppelt die Frage, wie kann ich überhaupt meinen Alltag als Familie, als Mutter gestalten und habe mit meinen Kindern noch ein lebenswertes Leben. Und da ist oft die Wahlfreiheit, die Wahl zwischen wirklich Burnout und einfach einem gesunden Leben. Und diese Brisanz, die in dem Thema steckt, denn alles das, was dann Mütter wieder über ihre Erkrankungen, über auch die Kinder, das hat ja Konsequenzen für die Kinder, die Absicherung von Müttern hat Konsequenzen in Bezug auf Kinderarmut zum Beispiel. Und insofern ist das eben ein total wichtiges politisches Thema, das auch zu Recht aktuell stärker auf die politische Agenda kommt. Es gibt ja diverse Initiativen, die das jetzt aufgreifen. Und das ist wichtig, weil das wird Folgen haben für auch die Zukunft unserer Gesellschaft.
Ja, ich finde es auch ganz interessant, dass du das gerade mit alleinerziehenden Müttern nochmal ansprichst, weil ich glaube auch jetzt, wir haben immer nur über dieses Paar-Konstrukt geredet, aber natürlich ist das die Realität von ganz vielen Müttern, dass sie eben ja sich alleine um die Kinder kümmern. Also meine Mutter war zum Beispiel auch alleinerziehend und da war es dann so, dass meine Großeltern halt sehr viel, ja dann auch von der sehr viel sie unterstützt haben und sehr viel sich auch um mich gekümmert haben, was natürlich dann optimal ist, aber das hat ja auch nicht jede Frau oder jede Mutter dann. Was wäre da zum Beispiel ein Konzept, wie man dann eben alleinerziehende Mütter oder alleinerziehende Eltern besser unterstützen kann?
Ja, also ich denke auch da ist ganz massiv die Frage eben, wie sind Arbeitsbedingungen gestaltet? Die Forderung von Verbänden, die sich speziell für Alleinerziehende einsetzen, da ist die bedarfsgerecht nennen die das, die bedarfsgerechte Kinderbetreuung. Das heißt einfach, dass meine Kinder ausreichend lange, aber vor allem auch wirklich liebevoll und qualitativ hochwertig quasi betreut sind. Denn wie soll ich als Mutter mit ruhigem Herz und klarem Kopf arbeiten gehen, wenn ich Angst habe, dass mein Kind 7-8 Stunden lang sich total unwohl fühlt? Da kommt eben einfach auch diese andere Perspektive, diese nicht nur rationale Perspektive mit ins Spiel. Und das ist total wichtig, dass da die Kinderbetreuung einerseits ausgebaut wird, aber eben auch wieder andere Möglichkeiten der Arbeit einfach ausgeschöpft werden. Und oft kommt ja das Argument, gerade in Bereichen wie Pflege, in der Schule, in Kindergärten, wo eben gerade auch Frauen und Mütter arbeiten, da sei das nicht möglich, irgendwie im Homeoffice zu arbeiten. Und natürlich ist das total wahr. Also die Kinder, die kannst du nicht aus der Ferne betreuen und irgendwelche kranken Menschen kannst du auch nicht aus der Ferne pflegen. Aber der Witz ist ja, dass in der aktuellen Situation, gerade zum Beispiel in der Pflege, unheimlich viel Zeit auch auf die Bürokratie, auf die ganze Dokumentation verschwendet, sage ich fast, wird. Und ich bin ursprünglich Lehrerin gewesen. Ich weiß, wie viel im Bildungswesen auf die Planung, auf Konferenzen, auf Alltagsschulorganisationen verwendet wird und wie wenig Zeit oft für die eigentliche Kernaufgabe bleibt. Und ich denke, da könnte man absolut dran schrauben. Und man könnte eben zum Beispiel auch das Gehalt für Menschen in der Pflege oder im Kindergärten drastisch erhöhen. Und das wäre ja auch wieder so eine Frage der Gewerkschaften oder der politischen Stellschrauben, um eben Frauen und Müttern zu ermöglichen, tatsächlich Teilzeit zu arbeiten, gerade Alleinerziehenden, und dabei nicht in die Armut abzurutschen. Denn es ist absolut kein Zufall, dass Alleinerziehende massiv armutsbedroht sind, wie diverse Statistiken und Erhebungen einfach zeigen. Und vielleicht der letzte Punkt, auch unser Steuersystem ist total auf diese traditionelle Ehe ausgerichtet, wo einer, meistens der Mann, eben das Geld verdient und die Frau durch viele Anreize wirklich dazu ermutigt wird, einfach weniger zu arbeiten, weil sich schlicht ihr Zuverdienst so quasi nicht lohnt finanziell. Und da ist natürlich dieses Thema Ehegattensplitting, das wird kontrovers seit Jahrzehnten tatsächlich diskutiert und trotzdem ändert sich hier noch nichts. Und wir fragen eben auch ganz bewusst als Autorin, und wir haben auch eine Jahresaktion jetzt gestartet, vielleicht kommst du da gleich nochmal darauf, Mütter macht Politik, mit eigener Webseite und auch Social Media Auftritten. Wir möchten nämlich genau hier ansetzen und fragen uns, warum bewegt sich denn da nichts? Also so lange ist doch bekannt, welches die Stellschrauben wären. Wo blockiert das? Und dem möchten wir noch tiefergehend in diesem Jahr, das jetzt auf die Veröffentlichung unseres Buches folgt, auf den Grund gehen.
Genau, dann zum Schluss hätte ich noch die Frage, es wird ja auch oft darüber diskutiert, ob Care-Arbeit bezahlt werden sollte. Also sei es dann eben, wenn ein Partner sich entscheidet, zu Hause zu bleiben, also jetzt in dem Fall dann meistens die Mutter, ob der Partner dann eben ihren Ausgleich dafür zahlen sollte oder ob es da vielleicht auch staatliche Zahlungen geben könnte. Es gibt ja oft auch das Prinzip, dass, also durch Unterhalt zum Beispiel, hat man ja schon in gewisser Weise sowas, aber was hältst du grundlegend von dem Konzept und wie könnte man da vielleicht noch mehr bessere Möglichkeiten schaffen?
Ja, ich denke, aktuell gibt es ja die Förderung, zum Beispiel das Elterngeld einfach nach 16 Jahren, in denen das nicht angehoben wurde, endlich auf einen Satz zu heben, der einfach es realistisch macht, davon auch als Eingehalt quasi in diesem Jahr oder in diesen anderthalb Jahren zu leben. Also, dass es einfach auch reizvoller macht, dass zum Beispiel der Elternteil, wenn zwei Eltern annähernd gleich verdienen, dass dann eben doch einer und in diesem Fall eben die Frau dann wieder arbeiten geht und der Mann einigermaßen angemessenen Ausgleich bekommt. Dann denke ich, ist diese Sache, wie wird Elternzeit überhaupt berücksichtigt, zum Beispiel bei der Rente? Also, das ist ja im Moment, ist das ja ein minimaler Zeitraum, der da überhaupt für die Rentenpunkte berücksichtigt wird, und es bleibt absolut den einzelnen Paaren überlassen, ob diese Fürsorgezeiten irgendwie gegenseitig ausgeglichen werden. Also ganz praktisch könnte zum Beispiel derjenige, der erwerbstätig ist, einen Teil des Lohns, vielleicht in Form einer Pflegesteuer, werfe ich jetzt einfach mal in den Raum, in einen Topf einzahlen. Und das kommt dann eben den Menschen zugute, die eben in dieser Zeit für die Kinder oder für zu pflegende Angehörige sorgen. Das wäre eine Option. Und ich finde einfach, bei all dem ist es total wichtig, die Familie und die Fürsorgearbeit nicht so von dem Arbeitsleben zu entkoppeln. Also, dass das wie so eine Art Privatbereich ist. Das ist es nämlich eben nicht. Und das sehe ich ein bisschen bei der Gefahr, bei so Forderungen, Care-Arbeit zu bezahlen, dass dann irgendwie die Argumentation wäre, also vielleicht auch in Familien, hör mal, du kriegst doch deine 500, 600 Euro für die Kinderbetreuung, ist doch alles gut. Ja, dann bleibst du jetzt die nächsten 10 Jahre bitte zu Hause. Und das finde ich schwierig, weil der Anreiz, finde ich, sollte nicht sein, es den einzelnen Familien zu überlassen. Es sollte nicht sein, dass am Schluss eben die Mütter doch wieder eben für ein paar hundert Euro diese Fürsorgearbeit quasi auch total unterbezahlt, wenn man so will, weitermachen, sondern es sollte sein, dass die Fürsorge für andere absolut selbstverständlich mitgedacht wird in allen Prozessen, die in unserer Gesellschaft passieren. Und dann würde es sich auch ein Stück weit erübrigen zu sagen, muss diese Fürsorgearbeit extra bezahlt werden, sondern es wäre ganz klar, es sind Rahmenbedingungen, unter denen Fürsorge von Müttern und Vätern ausgeübt werden kann. Und gleichzeitig können sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Diese Rahmenbedingungen sind dann da. Und dann wird damit garantiert auch eine Aufwertung dieser Tätigkeit stattfinden, weil es plötzlich eben interessant wird, auch für seine Familie zu sorgen. Und das ist einfach in der Gesellschaft wie unserer, die über den finanziellen Anreiz auch funktioniert, ist die Frage, okay, wie ist etwas angebunden an ja, das Arbeitsleben, an die Erwerbstätigkeit und ja, wer macht es und wie interessant ist es auch finanziell? Und eben mein Weg wäre oder unser Weg wäre als Autorin, nicht zu sagen, Fürsorgearbeit abgesplittet als eigener Bereich, der besser bezahlt werden muss, sondern Fürsorge für Familie, für Kinder, für Ältere als ganz klarer Bestandteil unserer Gesellschaft mitten im Zentrum und eben damit auch als klarer Bestandteil der Arbeitswelt.
Absolut. Und du sprachst ja gerade auch zum Beispiel das Thema Rente schon an, dass in der Elternzeit dann eben das nicht richtig mitgerechnet wird oder auch allgemein dadurch, wenn man ja jetzt zum Beispiel Teilzeit arbeitet, aber Vollzeit, also wenn 40 Stunden die Norm sind und man arbeitet dann nur 30 Stunden, man hat dann natürlich auch, man zahlt dann auch weniger in die Rente ein. Und genauso, wenn man es eben hätte, der eine Partner zahlt dem anderen einen Ausgleich, dann hätte man ja auch wieder das Problem, dass nicht für die Rente vorgesorgt wird. Und in der Rente oder diese Rentenlücke ist ja tatsächlich nochmal viel größer als jetzt zum Beispiel der Gender Pay Gap. Richtig. Also da spricht man ja auch vom Gender Pension Gap zum Beispiel. Und ich glaube, der liegt sogar bei um die 30%, die Frauen dann
40 sogar, 40 bereinigt. Also, und man muss das sagen, da wird noch nicht mit einberechnet, dass Frauen eben auch noch in schlechter bezahlten Berufen arbeiten. Also es ist recht kompliziert, wie das Ganze berechnet wird. Deswegen haben wir uns ja eben auch Expertinnen und Experten ins Buch mit reingeholt, die sich seit langer Zeit damit beschäftigen. Das war uns wichtig, damit das auch die Aussagen darin Hand und Fuß haben. Aber es ist wirklich gravierend, wie groß dieser Gender Pension Gap, heißt das so in der Fachsprache, also diese Lücke bei der Rente zwischen Männern und Frauen ist. Und nochmal stärker, wenn Frauen wirklich auf sich allein gestellt sind in dieser Phase von 30, 40 Jahren, wo sie erwerbstätig sind, eben indem sie zum Beispiel alleinerziehend sind, ihr Partner vielleicht verstorben ist oder sie aus anderen Gründen eben das Haupt, also nur mehr oder weniger nur ein Einkommen haben. Und ja, das ist schon beeindruckend, dass in so einem modernen Land wie unserem noch diese riesen Lücke besteht und nicht wirklich sofort was geändert wird daran.
Ja. Absolut. Und ich glaube, das ist eben was dann auch nicht so richtig mitgedacht wird. Also wenn man jetzt halt das alles selbst in der Hand hat und selbst entscheidet, so wie teilen wir das auf als Paar oder so, weil ganz oft denkt man dann vielleicht noch gar nicht so, wie ist es denn dann eigentlich in 30, 40 Jahren, wenn ich dann Rente kriege, und dann steht man am Ende da und denkt sich, okay, man hätte es vielleicht doch anders aufteilen sollen. Ich glaube, das ist eben auch nochmal was, wo es dann wirklich ganz wichtig ist, dass man das nicht als individuelle Entscheidung sozusagen tragen muss.
Vielleicht kann ich dazu noch sagen, uns war eben nämlich genau auch das wichtig, gerade weil wir selbst Mütter sind und weil wir selbst diese ganzen Prozesse, auch gedanklichen Prozesse kennen. Ja, was interessiert mich quasi die Rente, wenn ich gerade mein süßes Baby im Arm habe und so? Da habe ich ganz andere Themen. Was interessiert mich meine Berufswahl, wenn ich irgendwie Anfang 20 bin? Da denke ich, ich kann noch 10-mal den Beruf wechseln, bis ich irgendwie ins Rentenalter komme. Und deswegen war uns so wichtig, in dem Buch auch ganz konkrete Anlaufstellen zu nennen. Und eben wirklich, ich habe es ganz am Anfang gesagt, am Ende der Kapitel haben wir immer diesen Dreierschritt. Was kannst du konkret als einzelne Mutter tun? Was kannst du tun, wenn du Mütter in deinem Umfeld unterstützen möchtest? Zum Beispiel als Vater, als Großmutter, als Onkel, als Freundin. Und dann eben die politischen Forderungen in den 5 Bereichen Gesundheit, Wohnen und Zusammenleben, Arbeit, soziale Absicherung und Normen und Werte. Was muss sich hier politisch ändern? Und hinten mit einem großen Anhang von Adressen auch, wo du einfach auf einen Blick siehst, hier kannst du dich an Menschen wenden, die einfach Erfahrung haben, die dir konkrete Tipps und Hinweise geben können. Hier sind Webseiten, wo du einfach auch mal in 10 Minuten beim Stillen reinschauen kannst zum Beispiel. Oder eben, wenn du ein konkretes Anliegen hast, hier findest du auch Hilfe und Unterstützung. Also insofern, obwohl es kein Ratgeber ist, ist es doch ein echt handfestes Buch, das viele Ansätze zum Handeln einfach bietet. Das war uns total wichtig als Autorin auch.
Okay, abschließend würde ich dich vielleicht fragen, was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Also vielleicht allen Müttern, die jetzt zuhören, aber auch Vätern. Auf jeden Fall lest das Buch, da könnt ihr euch sehr viel informieren. Aber was wäre sonst noch ein Tipp, den man direkt umsetzen könnte, wenn man vielleicht politisch aktiv werden will oder auch an der eigenen Situation etwas verbessern langfristig?
Ja, ich würde ganz klar sagen, mach's nicht alleine. Zweifel nicht an dir selbst und hol dir Unterstützung. Und das mach's nicht alleine auch an Väter und Mütter. Seid euch eure Liebe wert und werdet gemeinsam tätig. Liebe Mütter, schiebt's nicht den Vätern zu. Liebe Väter, schiebt's nicht den Müttern zu. Wir schaffen das nur gemeinsam. Und umgekehrt, holt euch Unterstützung, werdet auch im Kleinen aktiv. Das braucht oft nicht viel. Das kann auch ein Flyer sein zu einem Hilfsangebot, den ihr irgendwo in der Arztpraxis eures Hausarztes hinterlegt oder in der Kita an die Pinnwand heftet. Das kann sein, dass ihr selbst einen Mütter- oder Vätertreff ins Leben ruft, um einfach Austausch und Informationsweitergabe zu ermöglichen. Und vertraut auf euch selbst und seid es euch wert. Also zweifelt nicht, wenn ihr Schwierigkeiten habt, denn das haben alle Mütter und alle Väter. Sondern seid euch euch zuliebe, werdet auch euch zuliebe aktiv. Also wir können es nur sagen, es ist ein super tolles Gefühl, etwas zu bewegen. Und das stärkt, um zum Ausgangspunkt uns dieses Gesprächs zu kommen und meine Aussage, das stärkt wirklich ungemein.
Okay, dann vielen lieben Dank, Sarah, dass du da warst. Sonst waren auf jeden Fall viele interessante Impulse, glaube ich, die wir da heute mitnehmen konnten. Und ich freue mich sehr, dass du da warst. Und an alle, die jetzt gerade hier zugehört haben, falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns die gerne an podcast@desired.de. Und wir würden uns natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Dann ja, nochmal, liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass du da warst und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Johanna. Hat mich auch sehr gefreut.